Claras Mutter las die Briefe vor und übersprang die Absätze, die ihre Tochter erahnte, ohne sie hören zu müssen. Später, um Mitternacht, brachte Clara ihre Cousine Claudette dazu, ihr die väterlichen Briefe noch einmal vorzulesen, diesmal vollständig. Das war ihre Art zu lesen, mit geliehenen Augen. Sie erzählte mir, wie sie und ihre Cousine Claudette in den Jahren des französischen Exils sich einen Vormund und Privatlehrer geteilt hatten, einen versoffenen 50er, der erwähnte, Literat zu sein, und dem sie den Spitznamen Monsieur Roquefort gegeben hatten, da er einen sehr besonderen Geruch verströmte. Von jung auf reiste er einmal monatlich nach Paris, um seinen Kulturfundus mit den letzten literarischen Neuheiten anzureichern, Museen zu besichtigen und, wie gemunkelt wurde, einen freien Abend in den Armen eines Nymphchens zu verbringen. Auf seinen Kulturexkursionen pflegte Monsieur Roquefort, einen Bouquinisten am linken Seineufer aufzusuchen, und dort stieß er an einem Nachmittag des Jahres 1929 zufällig auf einen Roman eines unbekannten Autors namens Julian Carax. Unbekanntem gegenüber stets offen, kaufte er das Buch, und zwar vor allem, weil ihm der Titel attraktiv erschien und er auf der Rückfahrt im Zug gern etwas Leichtes las. Der Roman hieß »Das rote Haus«, und auf der Umschlagrückseite war ein verschwommenes Bild des Autors abgedruckt, vielleicht ein Foto oder eine Kohlezeichnung. In der Angabe zur Person hieß es nur, dass Julian Carax ein junger Mann von 27 Jahren war, der mit dem Jahrhundert in Barcelona geboren wurde und jetzt in Paris lebte, auf Französisch schrieb und sich hauptberuflich als Nachtpianist in einem Animierlokal betätigte. Das Rote Haus schilderte das gepeinigte Leben eines geheimnisvollen Mannes, der Spielwarenläden und Museen überfiel, um Puppen und Marionetten zu stehlen. Denen riss er danach die Augen aus und brachte sie in seine Bleibe, ein gespenstisches, verlassenes Gewächshaus am Seineufer. Als er eines Nachts in eine Luxusvilla in der Avenue Foix einbrach, um die private Puppensammlung eines während der industriellen Revolution mit dunklen Machenschaften zu Geld gekommenen Magnaten zu plündern, verliebte sich seine Tochter, eine sehr belesene, feine junge Dame der guten Pariser Gesellschaft, in den Eindringling. Je weiter der verworrene Plot gedieh, in dem sich heikle Zwischenfälle und zwielichtige Episoden häuften, desto tiefer drang die Heldin in das Rätsel ein, das den undurchsichtigen Protagonisten, der seinen Namen nie preisgab, dazu brachte, die Puppen zu blenden. Sie entdeckte ein schreckliches Geheimnis über ihren eigenen Vater und seine Porzellanfigurensammlung und musste am Ende in einer schaurigen Szene untergehen. Monsieur Roquefort identifizierte den Verlag, der den Roman veröffentlicht hatte, als unbedeutendes Haus, bekannt allenfalls für seine Koch- und Häkelbücher. Der Bouquinist erzählte ihm, der Roman sei wenig verkauft worden und habe einzig in zwei Provinzblättern Rezensionen erhalten. Monsieur Roquefort beschloss, einen halben Franc zu investieren und nahm den Roman dieses Carax mit. Im Zug nach Lyon zog Monsieur Roquefort den Roman aus der Aktentasche und verschanzte sich hinter seinen Seiten. Zu seiner großen Überraschung entdeckte er, hunderte Kilometer später, dass er das Rütteln des Zuges und die wie ein schlechter Traum der Gebrüder Lumière an den Fenstern vorüberziehende Landschaft vergessen hatte. Er las die ganze Nacht. Als er im Morgengrauen die letzte Seite umblätterte, stellte er fest, dass er Tränen in den Augen und das Herz von Neid und Schrecken vergiftet hatte. Noch am selben Montag rief er den Verlag in Paris an, um Informationen über Julian Carax zu erbitten. Nach langem Drängen sagte ihm eine Telefonistin, Senor Carax verfüge über keine bekannte Adresse, er stehe jedenfalls nicht mehr mit dem fraglichen Verlag in Verbindung, und vom Roman »Das Rote Haus« seien seit dem Tag seiner Veröffentlichung genau 77 Exemplare verkauft worden. Die restlichen seien zurückgekommen und eingestampft worden. Das elende Schicksal des geheimnisvollen Autors hatte Monsieur Roquefort's Sympathien gewonnen. In den folgenden 10 Jahren ging er bei jedem seiner Pariser Besuche von Antiquariat zu Antiquariat und suchte weitere Werke von Julian Carax. Nie fand er eines. Kaum jemand hatte je von diesem Autor gehört, und die, denen der Name etwas sagte, wussten nur wenig über ihn. Jemand meinte, er habe einige weitere Bücher veröffentlicht, immer in unbedeutenden Verlagen und in lächerlich wenig Exemplaren. Wenn sie überhaupt existierten, waren diese Bücher jedenfalls unmöglich zu finden. Ein Buchhändler gab an, einmal ein Exemplar eines Karax-Romans mit dem Titel »Der Kathedralendieb« in den Händen gehabt zu haben, aber das sei schon lange her und er sei sich nicht ganz sicher. Ende 1935 erhielt er Kenntnis, dass ein kleiner Pariser Verlag einen neuen Roman von Julian Karax herausgebracht habe, »Der Schatten des Windes«. Er schrieb dem Verlag, um mehrere Exemplare zu kaufen. Er erhielt nie eine Antwort. Im folgenden Jahr, im Frühling 1936, fragte ihn sein alter Freund, der Bukinist am linken Seineufer, ob er sich noch immer für Karax interessiere. Monsieur Roquefort sagte, er gebe sich nie geschlagen. Wenn die Welt es darauf angelegt habe, Karax der Vergessenheit anheimfallen zu lassen, habe er noch lange keine Lust, sich dem zu fügen. Sein Freund erklärte ihm, Wochen zuvor habe ein Gerücht über Karax die Runde gemacht. Endlich scheine sich sein Schicksal geändert zu haben. Er habe eine gutgestellte Dame ehelichen wollen und nach mehreren Jahren des Schweigens einen neuen Roman publiziert, der erstmals in Le Monde eine vorteilhafte Rezension bekommen habe. Doch genau in dem Moment, als sich das Blatt zu wenden schien, erklärte der Bukinist, sei Karax in einem Duell auf dem Friedhof Père Lachaise verwickelt worden. Die Umstände dieses Vorfalls seien unklar. Alles, was man wisse, sei, dass das Duell am frühen Morgen des Tages, an dem Karax hätte heiraten sollen, stattgefunden habe und dass der Bräutigam nie in der Kirche erschienen sei. Es gab Meinungen für jeden Geschmack. Die einen dachten, er sei bei diesem Duell umgekommen und sein Leichnam liege in einem anonymen Grab. Andere, optimistischere, glaubten, Karax sei in eine undurchsichtige Affäre verstrickt gewesen und habe seine Braut beim Altar verlassen und von Paris zurück nach Barcelona fliehen müssen. Das namenlose Grab wurde nie gefunden, und kurz darauf kam eine weitere Version in Umlauf. Vom Unglück verfolgt sei Julian Karax in seiner Geburtsstadt gänzlich verelendet gestorben. Beerdigt in einem Massengrab, neben den Leichen von Bettlern und im Hafen Wassertreibenden, oder auf der Treppe zur Untergrundbahn erfrorenen Menschen. Und sei es aus bloßem Widerspruchsgeist, Monsieur Roquefort vergaß Karax nicht. 11 Jahre, nachdem er das Rote Haus entdeckt hatte, beschloss er, den Roman seinen beiden Schülerinnen auszuleihen, in der Hoffnung, dieses merkwürdige Buch werde sie vielleicht dazu ermuntern, sich die Gewohnheit des Lesens anzueignen. Noch nie hatte ich mich von einer Geschichte so gefangen genommen, betört und hineingezogen gefühlt wie von der, die dieses Buch erzählte, erklärte Clara. Ich kannte die Freude am Lesen nicht, die Freude daran, Räume auszukundschaften, die sich einem in der Seele auftun, sich der Fantasie zu überlassen, der Schönheit und dem Geheimnis von Dichtung und Sprache. Dieser Roman hat mich gelehrt, dass ich durch Lesen mehr und intensiver leben, dass Lesen mir das verlorene Sehen wiedergeben konnte. Allein deshalb hat dieses Buch, das keinem etwas bedeutete, mein Leben verändert. Jahrelang habe ich weitere Bücher von Karax gesucht, immer umsonst. Niemand hatte von ihm oder seinen Büchern gehört. Später kam Monsieur Roquefort eine seltsame Geschichte über einen Mann zu Ohren, der auf der Suche nach Werken von Julian Karax Buchhandlungen und Bibliotheken abklapperte und sie, wenn er welche fand, kaufte, stahl oder sich sonst wie aneignete und gleich danach verbrannte. Niemand wusste, wer er war, noch warum er das tat. Ein weiteres Geheimnis, das zu dem eigentlichen Karax-Geheimnis hinzukam. Mit der Zeit verspürte meine Mutter den Wunsch, nach Spanien zurückzukehren. Sie war krank und ihr Zuhause und ihre Welt waren immer Barcelona gewesen. Insgeheim nährte ich die Hoffnung, hier etwas über Karax zu erfahren. Schließlich und endlich war Barcelona die Stadt, wo er geboren worden und von wo er zu Beginn des Krieges für immer verschwunden war. Aber ich habe nichts gefunden. Meiner Mutter ist etwas Vergleichbares widerfahren. Das Barcelona, das sie bei ihrer Rückkunft vorfand, war nicht mehr das, das sie verlassen hatte. Sie sah sich einer Stadt der Dunkelheit gegenüber, in der es meinen Vater nicht mehr gab, die aber noch immer verhext war durch sein Andenken und die Erinnerung an ihn in jedem Winkel. Als reichte es ihr mit diesem Elend noch nicht, heuerte sie einen Mann an, der herausfinden sollte, was genau aus meinem Vater geworden war. Nach monatelangen Ermittlungen konnte er als einziges eine kaputte Armbanduhr und den Namen des Mannes beibringen, der meinen Vater in den Gräben des Kastells des Montjuïc getötet hatte. Er hieß Fumero, Javier Fumero. Man sagte uns, dieser Mann habe als vom anarchistischen Verband Spaniens gedungener Killer angefangen und mit Anarchisten, Kommunisten und Faschisten geflirtet, dabei alle getäuscht und seine Dienste dem Meistbietenden verkauft, Und nach dem Fall Barcelonas habe er sich auf die Seite des Siegers geschlagen und sei ins Polizeikorps eingetreten. Heute ist er ein berüchtigter, ordengeschmückter Polizeiinspektor. Wie du dir vorstellen kannst, ist meine Mutter innerhalb weniger Monate erloschen. Nach ihrem Tod bin ich zu meinem Onkel Gustavo gezogen. Er ist eine Seele von Mensch. Selbst wenn er vor Müdigkeit umfällt, liest er mir jeden Abend ohne Ausnahme eine Weile vor. Wenn Sie möchten, könnte auch ich Ihnen vorlesen, stieß ich hervor. Danke, Daniel, antwortete sie. Es würde mich sehr freuen. Es wurde dunkel, als wir wieder auf die Calle Canuda hinaustraten. Eine kühle Brise streifte durch die Stadt und Barceló zog den Mantel aus, um ihn Clara über die Schultern zu legen. Da ich in absehbarer Zeit keine günstigere Chance sah, warf ich so ganz nebenbei hin, wenn es Ihnen recht sei, könne ich am nächsten Tag zu Ihnen kommen, um Clara einige Kapitel aus der Schatten des Windes vorzulesen. Barceló schaute mich von der Seite an und brach in jähes Gelächter aus. Junge, du hast ja Feuer gefangen. Sein Ton indessen verriet Zustimmung. Ich erwarte dich also morgen Abend gegen 7, sagte Clara.